Osteoporose ist eine sehr häufige Erkrankung, zum Teil primär, viel häufig auch als sekundäre Ursache von Erkrankungen. Und ich freue mich heute, Ihnen einfach Daten aus Österreich zu zeigen. Ganz kurz in meinem ersten Referat, das sind die vier großen Punkte, die ich abhandeln möchte. Die klinische Einteilung der Osteoporose, wie kann man es sehr einfach diagnostizieren. Die Frakturen in Österreich, die Größe des Problems, die wirkliche Größe des Problems. Als Internist muss ich auch sagen, der Knochen ist für mich ein endokrines Organ, Stützfunktion. Und ganz zum Schluss ein kurzer Ausblick und ein Ritt durch die therapeutischen Ansätze. Was haben wir am Markt, was wird kommen und ganz kurz, wie wirken die? Wenn immer Sie die Erkrankung diagnostizieren wollen, brauchen Sie im Prinzip, sofern sie ganz stark ausgebrochen ist, eigentlich keine große Möglichkeit, keine diagnostischen Tools. Sie fragen den Patienten, haben Sie einen Knochenbruch erlitten durch ein niedrig energetisches Trauma, sprich einen Sturz aus Tisch- oder Sesselhöhe, sei es der Hüftknochen, Wirbelkörperfrakturen, oft auch nur Zufallsbefunde auf Röntgen, Humerusfrakturen, was auch sehr stark in Österreich zum Schambeinastfrakturen oder auch die distale Radiusfraktur. Was uns als Kliniker interessiert, ist natürlich den Patienten vor der ersten Fraktur zu schützen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und Risikoberechnungsmöglichkeiten. Eine der Möglichkeiten ist FRAX, bezogen auf klinische Risikofaktoren mit oder ohne Knochendichte. Und auch hier, und das kann ich auch heute zum ersten Mal öffentlich sagen, es werden heuer die Osteoporose-Leitlinien erneuert, 2017, sprich 7 Jahre, das Update auf 2010. Und wir haben ganz klar in der Leitlinienkommission festgelegt, dass wir, wenn wir eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für osteoporotische Frakturen oder 5% für die osteoporotische Hüftfraktur haben, dann gehören Ihre Patienten und Patienten prophylaktisch schon vor der ersten Fraktur behandelt. Daraus resultiert auch mein nächster sehr wichtiger Punkt, die Knochendichte ist ein Add-on. Sie ist ein Teil Ihres diagnostischen Algorithmus, Sie sollten sich nie auf den TSQ-2,5 darüber oder darunter als diagnostisches Entscheidungskriterium verlassen. Und da auch der letzte Punkt, also die Interventionsschwelle liegt irgendwo anders. Viele Erkrankungen, sei es Diabetes, auch wie wir in anderen verraten, andere Erkrankungen kennenlernen, haben eine scheinbar normale Knochendichte, aber ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Das ist ein Screenshot aus den zukünftigen Leitlinien, die nach dem Sommer heuer veröffentlicht werden. Und es ist ganz wichtig zu sagen, die Osteoporose ist eine langfristige Erkrankung. Wir haben Medikamente, die lange wirken, das heißt aber nicht, dass Sie die Erkrankung nur 2-3 Jahre behandeln müssen. Wenn Sie einen Patienten haben mit einem erhöhten Knochenbruchrisiko, dann muss dieser Patient langfristig behandelt werden. Das ist ähnlich so zu sehen wie ein Patient mit arterieller Hypertonie, ursprünglich 180 zu 100 Blutdruck. Sie beginnen am ACE-Hemmer, was auch immer, erreichen 120 zu 80 und damit hören Sie auch nicht auf, sondern Sie therapieren den Patienten weiter oder sind in einem Lipidsenker, um das LDL zu senken. Also Osteoporose ist eine Erkrankung, die, sofern das Knochenbruchrisiko erhöht ist, auch ein Leben lang behandelt werden muss. Ist es jetzt die Frage, die Sie sich stellen müssen, die ich mir mal gestellt habe, ist das, weil es mich wissenschaftlich interessiert, mein Hobby, oder ist Osteoporose wirklich etwas, das in Österreich ein wichtiges und großes Problem ist. Diese Publikation haben wir heuer im Jänner veröffentlicht. Das sind die Daten der AOVA aller 7 Spitäler mit über 430.000 Patienten über einen Zeitraum von 13 Jahren. In Summe mehr als 500.000 De Novo-Frakturen. Und das Tolle an der AOVA ist, dass sie unterscheidet bei einer Erstfraktur oder bei einer neuen Fraktur zwischen einer osteoporotischen und einer nicht-osteoporotischen Fraktur. Im oberen Teil des Bildes sehen Sie die Frauen, im unteren die Männer, die wahrscheinlich den Prozent und hier von 0, vom Säugling bis zum 100-jährigen Patientin oder Patient. Und was wir hier sehen, ist quasi ab dem Ende der Knochenspitzenmasse, nach dem 30., 35. Lebensjahr, sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Rate der osteoporotischen Frakturen bis ins hohe Alter. Sie können quasi hier eine Gerade durchlegen. Der Schnittpunkt bei den Frauen ist bei etwa 53 Jahren, der Schnittpunkt bei den Männern, auch geschuldet einer höheren Knochenspitzenmasse, etwa 12 Jahre später. Aber auch hier, das vermeintlich starke Geschlecht hat ab dem Ende der Peakbone-Masse einen kontinuierlichen Anstieg der osteoporotischen Fragilitätsfrakturen. Wenn man jetzt den Knochen gewisse Altersetappen einteilen möchte, sei es jetzt in den Knochen, in das Knochenwachstum, in die Knochenspitzenmasse, in die Phase der Peri- oder Postmenopause, aber auch in den alten Knochen, so wie wir es hier grafisch dargestellt haben, so sehen wir einen deutlichen Anstieg von den osteoporotischen Frakturen. Und was für uns also ganz spannend war, ist, dass ab dem Alter 70 plus Schambeinastfrakturen osteoporotische massiv in Österreich ansteigen. Natürlich die Hüftfraktur und auch die Schenkelhalsfraktur. Aber auch hier Rippenfrakturen, auch das ist nicht zu unterschätzen, die traumatische Rippenfrakturen und auch hier die Humerusfraktur, auch eine Frakturentität, die in Österreich mit zunehmendem Alter stark im Steigen begriffen ist. Hier möchte ich nur zeigen, Männer und Frauen und unterscheiden hoch- und niedrigtraumatische Frakturen, und das war in der Nachbeobachtungszeitraum von über 6 Jahren dieser Studie mit fast 500.000 Patientinnen und Patienten, dass je länger das Ereignis Erstfraktur zurückliegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen osteoporotischen Knochenbruch erleiden. Und was wir auch statistisch untersucht haben, das war extrem interessant und herausfordernd für uns, das auch zu interpretieren. Wenn wir das Alterssegment 54 bis 70 nehmen, sprich die Zeit, wo im Knochenstoffwechsel sich unheimlich viel tut, bei der Frau fallen der Östrogenspiegel ab, osteoklastäre Aktivität steigt an, aber auch beim Mann beginnt der Knochenstoffwechsel träger zu werden. Und Sie haben das Ereignis, eine hochtraumatische Fraktur als Ihren ersten Kontakt zum Patienten, so haben diese Patientinnen und Patienten auch eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten 6 Jahre, wie Sie hier in diesen Kurven sehen, eine niedrigtraumatische Fraktur zu erleiden. Und das ist anatomisch sehr gesplittet. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist sozusagen die Hüfte, aber auch die Schambeinastfraktur, die Humerusfrakturen treten sehr häufig nach einer hochtraumatischen Fraktur auf, auch oft geschuldet, weil diese Patienten Komorbiditäten haben. Es gibt also seit 2015 immer mehr harte Hinweise in der internationalen Literatur, dass also viele internistische Erkrankungen, die ursprünglich auch eine hochtraumatische Fraktur sozusagen diese Patienten in der Anamnese haben, in weiterer Folge eine osteoporotische Fraktur erleiden werden. Der Knochen ist ein endokrines Organ und hat mehrere Spiele im System und in verschiedene Zellreihen. Links unten sehen Sie eine sehr große Zelle, den Osteoklasten, der Knochendichte abbaut, und hier den Osteoblasten, die knochenaufbauende Zelle. Und der reife Osteoblast, sozusagen wie zum Osteozyten hier in der Corticalis, ist über dendritische Fortsätze verbunden und hat sehr viele Steuerfunktionen. Und eine der interessantesten Steuerfunktionen ist das Warnen von Scherkräften. Ich sage mal zu meinen Patientinnen und Patienten, aber auch bei meiner Vorlesung, die billigste Therapie, die meistens für massives und blankes Entsetzen gegenüber sorgt, ist nämlich das Muskelaufbautraining. Wenn Sie es schaffen, Ihre Patientinnen und Patienten auch zu einem Muskeltraining zu motivieren, dann nehmen Sie Zellen hier unten das wahr, aktivieren diese Zellen und Knochen mit aufgebaut. Bewegen wir uns viel, ist das gut, bewegen wir uns wenig, bauen wir Knochendichte ab. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie einen jungen Patienten haben oder ein Kind, einen Jugendlichen, dann ist der Knochenabbau und der Knochenanbau an verschiedenen anatomischen Lokalisationen, weil der Knochen wachsen muss. Das ist das Modeling. Wenn wir erwachsen sind, haben wir Remodeling, das heißt Abbau und Anbau im günstigsten Fall halten sich die Waage. Wenn diese Waage aus der Balance gerät und der Abbau stärker als der Anbau ist, dann haben Sie das Beispiel der postmenopausalen Osteoporose. Sie haben höhere osteoklastäre Aktivität bei einer relativ schwachen osteoblastären Aktivität. Und das soll Ihnen dieses Beispiel zeigen. Sie haben ungefähr 30, ist die Corticalis schön dick, sehr gut mineralisiert, wenig Poren, wenig Kanäle. Sind wir 70 Jahre alt, dann ist diese Corticalis schon viel dünner, und sind wir 90 Jahre alt, ist sie noch mal dünner. Und hier diese endotrabekuläre, endokortikale Übergangszone, auch hier sehen Sie, dass der Knochenabbau hier voranschreitet. Und das ist natürlich eine Blickdiagnose, wenn wir so einen Knochen haben, dass dieser Knochen relativ wenig mechanische Kompetenz hat und dass sozusagen die osteoporotische Fragilitätsfraktur hier vorprogrammiert ist. Die starken Männer mit den schwachen Knochen, die männliche idiopathische Osteoporose, den anderen Pathomechanismus. Im Gegensatz zur postmenopausalen Osteoporose, wo die osteoklastäre Aktivität sehr hoch ist, ist bei der männlich-idiopathischen Osteoporose, sind meistens Patienten im Alter von Mitte, Ende 40, Anfang 50 mit einer Fragilitätsfraktur, und sonst finden sie endokrinologisch keinen anderen Hinweis auf eine sekundäre Osteoporose. Diese Patienten haben das Problem, dass die Osteoblasten, die knochenaufbauenden Zellen, wenig aktiv sind und die Osteoklasten, die abbauenden Zellen, normal aktiv sind. Das heißt, die Dysbalance ist hier eigentlich zu Ungunsten des Knochenaufbaus, und insofern brauchten wir da Möglichkeiten, dem Knochen und auch der verminderten Mineralisierung einen therapeutischen Schub zu geben. Und das bringt mich auch schon zu meinem letzten Kapitel, nämlich die therapeutischen Optionen. Wir haben, egal von welcher Seite man es betrachtet, ob Sie eine primäre oder eine sekundäre Osteoporose haben, eine Imbalance oder eine Dysbalance im Knochenremodeling. Die Standardtherapie, sehen Sie hier links im roten Kästchen dargestellt, sind antikatabole therapeutische Ansätze. der Hauptvertreter dieser Antikatabolen-Ansätze sind die Bisphosphonate. Das sind welche orale Applikationen, sprich einmal pro Woche, einmal im Monat. Oder intravenös, einmal alle 3 Monate oder einmal im Jahr. In der frühen perimenopausalen Phase die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren. Oder der zurzeit potenteste Antikatabole-Vertreter am Markt ist der Rankel-Antikörper Denosumab, den man subkutan alle 6 Monate verabreicht. Was in den neuen Leitlinien drinnen stehen wird 2017, ist die menopausale Hormonersatztherapie. Es gibt ein Window of Opportunity bei der Frau von etwa 7 Jahre ab Beginn der Menopause, wo die menopausale Hormonersatztherapie einen gewissen protektiven Effekt haben wird. Die Hormonersatztherapie per se ist aber keine osteologische Therapie. Auf der anderen Seite haben wir zurzeit nur einen einzigen Vertreter bei den anabolen Therapeutikern, das ist das Teriparatid, das rekombinant humane Parathormon-Analogon, das subkutan zu verabreichen ist, einmal im Leben verabreicht werden darf und für 24 Monate der therapeutische Zyklus gedacht ist. Anteporter steht das Abaloparatid, ein anderes Parathormon-Analogon und Romosozumab, das AMG-785, der Sklerostin-Antikörper, der zurzeit in der Phase 3-Studie eigentlich sehr erfolgreich getestet wird. Sie entscheiden sich für den linken Schenkel, Sie machen eine Antikatabolen-Therapieansatz, Sie entscheiden sich für eine Bisphosphonat-Therapie. Was geschieht in der osteologischen Dosierung? Müssen Sie mal primär keine Angst haben, eine Kieferknochennekrose zu generieren und Sie müssen zweitens keine Angst haben, eine atypische Femurfraktur zu generieren. Die Medikamente sind sicher in der Osteoporose-Dosierung. Die Nebenwirkungen in der onkologischen Dosierung, wo wir zum Teil 10-fach höhere medikamentöse Konzentrationen verabreichen, da ist das Risiko deutlich erhöht, aber nicht in der Osteoporose-Dosierung. Faktum ist, mit dem Bisphosphonat führen Sie den Osteoklasten, die knochenabbauende Zelle, in die Apoptose über. Sie blockieren in dieser Zelle Schlüsselenzyme und bremsen den Knochenmetabolismus. Der Osteoklast fährt gegen Null runter, der Osteoblast fährt auch konsekutiv als kommunizierende Zelle runter, aber nicht ganz. Damit wird der Grad der Mineralisierung, weil der Stoffwechsel langsamer wird, im Knochen erhöht. Und Sie haben eine verbesserte Mineralisierung sowohl im kortikalen Bereich, wie Sie diese Kurven nach rechts verschieben, im physiologischen Bereich, als auch im kortikalen Bereich. Was hat das Ganze jetzt für Konsequenzen? Rechts unten, ich habe es ganz bewusst rechts unten gebracht, sehen Sie diesen berühmten Effekt des Anstiegs der Knochenmineraldichte in der DXA-Messung. Die Knochendichte-Messung, Sie sehen, steigt an bei einem potenten IV-Bisphosphonat, in dem Fall ist das Ibandronat, das Sie alle 3 Monate spritzen können, haben Sie Daumen mal 3-4% im vertebralen Bereich, dort wo viel Trabekel sind, und 2-3% im kortikalen Bereich, sprich die Hüfte, so wie ganz rechts unten. Sie verbessern die Mineralisierung und Sie verbessern grosso modo auch die Knochenmikroarchitektur. Das kann man inzwischen mit einem sehr neuen Messinstrument, dem Trabecular Bone Score, den man mittels Software über jede Knochendichte-Messung auch retrospektiv legen kann, sehr gut abbilden. Und auch hier sehen wir eine Kooperation mit der TU Wien. Der Herr Professor Bahr ist auch heute dankenswerterweise im Publikum, wo wir gezeigt haben, dass uns hier immer der gleiche Patient, das ist immer wieder der gleiche Patient, würden wir eine osteoporotische Hüftfraktur simulieren, mittels QCT-Aufnahmen, so hätten wir hier rote Frakturlinien. Und nach 2 Jahren Behandlung ist das Rot deutlich gering, fast verschwunden. Das heißt, der Knochen hat eine deutlich erhöhte mechanische Kompetenz erhalten. Jetzt nicht nur an der Hüfte, wo wir viel kortikalen Knochen haben, sondern auch am Wirbelkörper oder trabekuläre Bereich natürlich von 70-80% ganz stark vertreten ist. Rechts unten haben Sie gesehen am vorigen Dia die Verbesserung der Knochenmineraldichte. Sie heben in konsekutiven Messungen unter einer Antikatabolentherapie die Knochendichte an, Sie verbessern den berühmten T-Score. Was heißt das jetzt? Wenn Sie den T-Score von minus 3,5 auf minus 2,5 auf minus 2,0 runterbringen, das heißt sozusagen diese Kurven von diesem gelben, dieser gelben Tangente auf die blaue Tangente, dann vermindern Sie das Knochenbruchrisiko des Patienten. Die Verbesserung der Knochendichte in konsekutiven TXA-Messungen Richtung dem altes entsprechenden und Anführungszeichen T-Score führt dazu, dass Sie die Frakturenraten senken. Und der Pathomechanismus und der pharmakologische Mechanismus, das habe ich Ihnen vorhin in den letzten Dias gezeigt. Darum schließe ich der Kreis zu einem meiner ersten Dias, wo ich gesagt habe, nie nur anhand einer Knochendichte-Messung das Knochenbruchrisiko überlegen. Andererseits gesagt, wenn Sie in konsekutiven Knochendichte-Messungen zeigen können, dass die Knochendichte ansteigt, dann haben Sie einen klaren Beweis, dass das Frakturrisiko, das individuelle Frakturrisiko des Patienten, der vor Ihnen sitzt, sinkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Knochendichte-Messung, ist sozusagen das Problem, Sie wollen eine 3D-Struktur mit einer 2D-Messmethode abbilden. Da gibt es ja die Störfaktoren. Als Internist, der sich mit endokrinologischen Loops beschäftigt, finde ich eigentlich den Verlauf von Stoffwechselmarkern viel interessanter. Und was zahlen eigentlich die Krankenkassen? Das ist hier links unten, Crosslabs, die Aktivität von Osteoklasten. Wenn unser Freund die Fresszelle den Knochen abbaut, werden Kollagenfragmente im Serum freigesetzt. Und die kann man mittels einer Blutabnahme ganz einfach messen. Und unter einer antiresorptiven Therapie oder Denosumab oder SERMs sinkt in etwa um 70% die Aktivität der Osteoklasten. Und das ist ein sehr früh messbarer Effekt, wo Sie am Patienten zeigen können, 3-4 Monate nach Therapiebeginn, im Gegensatz zum Ausgangswert, ist der CTX-Wert, der Crosslabs-Wert abgesunken, haben Sie einen Beweis, dass Ihre Therapie wirksam ist. Ganz kurz ein Dia, was wird vielleicht in den nächsten Jahren von uns zukommen? Mikro-RNAs. Mikro-RNAs kann man ganz einfach im Blut messen, der Patient muss nicht mehr nüchtern sein, das ist tagesunabhängig und gewisse Mikro-RNAs werden hochreguliert oder runterreguliert. Und wir haben uns untersucht, das ist der Roland Kotz in unserer Arbeitsgruppe, war da federführend in der Entwicklung dieses Projektes, noch in der Publikation, in der ersten Publikation von vielen, die noch folgen werden, dass diese zirkulierenden, nicht kodierenden RNA-Fragmente ganz, ganz pathognomonisch sind. Wir haben dann sozusagen 19 entdeckt und egal, ob Sie eine prämenopausale Osteoporose haben mit Frakturen, eine postmenopausale Osteoporose haben oder eine männliche idiopathische Osteoporose, wir konnten jedes Mal mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welche Form der Osteoporose es ist. Das hat bis dato noch kein einziger etablierter Knochenstoffwechselmarker im Serum zeigen können. Auf der rechten Seite im grünen Fenster gab es noch das Parathormon, zurzeit auf dem Markt der einzig zugelassene Vertreter der Anabolentherapie. Wenn Sie sich Parathormon, das Analogon, die ersten 34 Aminosäuren subkutan, ähnlich einem Diabetespen jeden Abend vom Schlafengehen injizieren, induzieren Sie keinen künstlichen Hyperparathyroidismus, sondern Sie schaffen durch diesen kurzfristigen Peak im Serum, der etwa 1,5 Stunden dauert, eine Aktivierung von mesenchymalen Stammzellen Richtung Osteoblastärerei und Sie schaffen unheimlich viel Osteoblastenaktivität und damit wird relativ schnell, so schnell wie bisher noch mit keinem anderen Medikament, Knochen angebaut. Wiederum das Problem, was man nie bei einer Parathormontherapie, die über 24 Monate läuft, machen sollte, bitte niemals Knochendichte messen, weil sie bauen unheimlich schnell Knochen an. Osteoblasten sind hochmotiviert durch die Stimulation, aber der Knochen ist noch nicht mineralisiert. Was misst die Knochendichte? Mineralisierten Knochen. Das heißt, wenn Sie einen Patienten bei der Halbzeit zur Knochendichte-Messung schicken und einer Parathormontherapie, werden Sie ziemlich Frustration von Ihrem Gegenüber erleben, weil die Knochendichte massiv nach unten rauscht. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung, und so machen es wir auch an unserer Klinik, wir machen die 24 Monate Parathormontherapie in einem durch, schauen uns immer nur die Stoffwechselmarker an, das IPTR geht runter, das Calcium kann ein bisschen nach oben gehen, das P1-MP geht nach oben, das Osteokalzin geht nach oben als Formationsmarker und auch die Crosslabs ziehen nach oben. Und nach den 24 Monaten müssen Sie sofort Antikatabol, eine Anschlusstherapie machen. Ich glaube, Sie jetzt Bisphosphonat machen oder Rankel-Antikörper. Sie müssen sofort im nächsten Jahr dann weiter den Knochen konsolidieren. Und Sie bringen dann den Patienten in die sekundäre Mineralisierungsphase. Und deswegen haben wir die hochauflösenden CTs hier von Radius und Tibia erst beim Monat 36 gemacht. Und Sie sehen ganz klar, Sie können, und das ist eine Patientin, die ist 70 Jahre alt gewesen, Sie können, egal von welchem Alter Sie die Patienten haben, Sie schaffen es, Knochendichte und Knochenmikroarchitektur zu verbessern unter etablierten Therapien und damit auch die mechanische Kompetenz des Knochens zu verbessern. Mit diesen Worten möchte ich hier schließen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Fragen.